So, herzlich willkommen, liebe Gäste des Events. Wir wurden von der Eventleiterin gebeten, einen Vortrag zu machen zum Thema Gift. Das hat einen Grund, den Grund kommen wir gleich. Ich würde einfach mal eröffnen und würde mich, oder ich würde erstmal Steffen kurz vorstellen. Das ist Steffen, aka Spielfan CB. Es gibt noch ein paar andere Crewmitglieder, also die bei der Cottbuser Filmcrew mitgemacht haben, die sind hier so ein bisschen im Raum verteilt. Und ich würde Steffen mit meinem Knopf. Die Cottbuser Filmcrew, also wir aus Cottbus, machen seit ein paar Jahren regelmäßig beim GIF-Event mit. Wir produzieren Filme, wir reichen die ein und haben es die letzten drei Jahre geschafft, jedes Mal ins Finale zu kommen. Im letzten Jahr haben wir auch den Ziegler Award, also den großen Hauptpreis damit gewonnen. Da waren wir sehr stolz. Und die Crew besteht aus CashingFuchs.cb, Falco.288 von Leierberg.cb, der ist auch da. Obiwan, Halb, Flippi, Mogel, der ist auch, Mogel SFL, der ist da, ASP 5 steht da vorne und Trescher in der GD sitzt da am Tisch und winkt. Steffen, drückt den Knopf. Was ist GIF überhaupt? GIF ist eine Abkürzung, steht für Geocaching International Film Festival. Begonnen hat es 2013 mit einem Aufruf von Maku. Es gibt bei Maku gab es damals eine Blockparty, die lief seit 2011. War immer so angesiedelt um den August rum, zum, was jetzt der International Geocaching Day ist. Damals haben sie in Seattle eben eine große Party gemacht, haben Leute eingeladen, haben ein recht großes Programm auf die Bühne gestellt, um das Ganze zu bewerkstelligen. Und 2013 haben sie im Vorfeld aufgerufen, liebe Geocacher, dreht doch bitte Filme, die irgendwie Geocaching-Bezug haben, wir würden die gerne zeigen wollen. Das haben wir 2013, 2014 gemacht, 2015 auch. Aber 2015 ist es wegen Regen ins Wasser gefallen. Deswegen musste man kurzfristig umplanen und dann ist auf die Idee gekommen, man könnte das Event weltweit verlagern, indem man die Filme, die man hat, eben zur Verfügung stellt und aufruft, die Geocacher weltweit ein Event zu veranstalten und dann auf diesen Events diese Filme zu zeigen. Wir haben in Cottbus zum ersten Mal 2015 ein GIF-Event gemacht, also das war genau zu diesem Zeitpunkt. Es gab auch ein Souvenir. Und wir haben ein GIF-Event gemacht und haben eine Location gehabt, haben eben die 40 Filme angeguckt, haben ein nettes Geocache-Event rausgemacht und haben im Anschluss an das Event beschlossen, ja, das, was wir da auf der Bühne sehen, das können wir auch. Und wir haben beschlossen, wir machen 2016 mit. Und das haben wir dann gemacht. Und das Ergebnis vom Event 2016 seht ihr jetzt quasi hier. Ich hoffe, dass die Technik im Ton nicht mitspielt. So, das war unser Beitrag, den wir 2016 eingereicht haben. Wir sind ins Finale gekommen und dann wurde der weltweit gezeigt. Braunschweig hat Guidelines aufgestellt für GIF-Filme, für GIF-Einreichungen. Und die habe ich in der Auswahl mal kurz zusammengefasst. Also es muss eine Geocaching-Story sein, also es muss irgendwie im Kontext Geocaching angesiedelt sein. Es muss familienfreundlich sein, also keine Pornografie, keine Gewalt, kein Rassismus, kein Waffen und so weiter und so fort. Es ist keine Fremdwerbung erlaubt, also man kann durchaus GC-Produkte und Sachen immer zeigen, aber von anderen Sachen ist erlaubt zu sehen. Die Urheberrechte des Materials müssen geklärt sein, also sprich, was man sieht, was man hört, muss alles klar sein. Wenn man Cash spoilert in dem Film, muss die Erlaubnis des Owners vorliegen. Die Filmlänge mindestens eine Minute, maximal vier Minuten. Und es sind prinzipiell alle Sprachen erlaubt, aber wenn es nicht Englisch ist, dann muss ein Untertitel gearbeitet werden, dann muss ein Untertitel dabei sein. Wir haben uns 2017 auch wieder an die Regel gehalten und deswegen haben wir es auch 2017 wieder ins Finale geschafft und jetzt kommt der zweite Film. So, das Ganze ist dann immer so am Ende so komprimiert auf vier Minuten Film. Das sieht dann relativ einfach und unbeschwert aus, da steckt ganz schön viel Arbeit drin. Wir haben ja ein paar YouTuber hier anwesend, die wissen, glaube ich, was Filmst und so weiter, wie viel Arbeit es machen kann. Und die Frage ist so ein bisschen, wie gehen wir als Filmgruppe mit sowas ran? Das Wichtigste ist immer die Idee. Idee mit ganz vielen Ausrufezeichen. Weil wenn man keine gute Idee hat oder eine Idee hat, die man irgendwie realistisch umsetzen kann, ist im Prinzip das Projekt schon vornherein gescheitert. Das passiert bei uns meistens so, dass wir das online machen. Also wir haben eine GIF-Crew-Gruppe, sage ich mal, und mit der machen wir Ideen austauschen, werfen uns einfach mal so die Bälle zu. Und irgendwann haben wir so ein paar Sachen notiert. Dann kommt es zu einem Vorplanungstreffen Und bei dem ist dann das erste, wo wir uns wirklich dann gegenüber sitzen, wo wir unsere Ideen auswerten, drüber sprechen. Und bei diesem Vorplanungsstand entsteht dann quasi der Film theoretisch. Wir verwerfen viel, wir machen uns viel Gedanken, was man noch anders, besser, ähnlich machen könnte. Und bei dem Vorplanungstreffen macht man dann die ersten Vorabsprachen und überlegen uns schon, wo die Drehorte alle stattfinden können. Dann gehen wir so ein bisschen in jeder so seine Vorplanung. Also wenn jetzt zum Beispiel der Drehort steht, ich möchte gerne, die Idee ist, wir möchten gerne in der Feuerwehr drehen. Dann gibt es dann die Idee, wer könnte das erklären? Das wird dann extern erledigt oder das wird dann eben von den einzelnen Mitgliedern erledigt. Und wenn das alles soweit steht, machen wir ein Planungstreffen. Da geht es dann um die Konkretisierung der Aufgaben, wer macht was, zu wann, mit wem. Und dann geht es in die praktische Vorbereitung. Das ist dann wirklich schon der Cache bzw. der Requisitenbau. Wir suchen die Drehorte ganz detailliert aus, wir bereiten alles vor. Wir machen individuelle Zwischenabsprachen und Kleingriffe. Also wenn es jetzt um solche Sachen geht wie beim ersten Film, diese große Station mit der Spielautomatik. Da muss ja viel LED verbaut werden, viel Licht und so weiter. Und sowas muss man halt, da sitzen dann nicht alle da und sind dann nicht rum, sondern das haben ein oder zwei, die es halt tun können. Und immer wieder bei der ganzen Geschichte wird überarbeitet, das Ganze angepasst. Im Hintergrund steht immer das Drehbuch, weil im Drehbuch wirklich alles drinsteht, wie wir was machen wollen. Denn das große Endziel des Ganzen ist, du musst jetzt blicken, wir haben nur einen Drehtag. Also wir drehen das wirklich alles an einem Tag ab. Also wir müssen von der Vorplanung her wirklich schauen, wie wir das gut getimt kriegen, dass wir an einem Tag diese ganzen Drehorte erreichen, der ganze Kram, den wir dafür brauchen, da so wie das alles passiert. Da haben wir großes Glück, dass wir Roland dabei haben, vom Team Treasure Hunter GmbH. Roland ist ehemaliger, hat beim Stadtfernsehen gearbeitet, hat 21 Jahre lang Filme da produziert und der hat da wirklich Ahnung und ist immer ein Segen, wenn er das Drehbuch so weit vorbereitet, dass wir wirklich uns daran festklammern können. Da habe ich das in die Zukunft gesagt, zum Achten, kurze Fahrträge ineinander greifen, beziehungsweise dass wir viele Sachen parallel machen, eben kurze Pause und möglichst kaum Wartezeit. Ja, und wir sind ein gespieltes Team. Dann, wenn der Drehtag erledigt ist, haben wir ganz, ganz viel Rohmaterial rumliegen, dann geht es quasi um die Mammutaufgabe im Filmschnitt. Ich sage jetzt mal so einfach, lapidar, Roland verschwindet ein jedes Drehtag von seiner Kamera mit dem Rohmaterial, kommt 3 bis 4 Wochen später mit dem Film wieder raus. Und den gucken wir uns dann bei dem Preview-Event an. Wie gesagt, so einfach ist es nicht. Also Roland sitzt da wirklich intensiv. Ich habe mal gefragt, er hat gesagt, von der Software nimmt er den Magic's Video Studio als Schnittsoftware für die Filme und den Magic Music Maker als Software für die Töne und für die Musik. Er macht erst einen Grobschnitt, hat dann das Thema, dass das alles eben auf die 4 Minuten kürzen muss. Was wird dann Titel abspart und ganz am Schluss fügt er die Spezialeffekte ein. Von der Hardware, die wir da haben, also von der Hardware-Technik, haben wir den großen Boni, das war von Lausitz TV, das ist der regionale lokale Stadtfernsehsender oder halt der überregionale Stadtfernsehsender. Das war von denen halt die Kameratechnik zur Verfügung gestellt. Also wir haben das wirklich jetzt nicht die 100-Euro-Kamera aus dem Supermarkt oder aus dem Mediamarkt, sondern wir haben dann wirklich gute Technik da. Wenn der Film oben fertig geschnitten ist und wir den in Prüfung gesehen haben und sagen, hey, der ist toll, was bisher mal der Fall war, wird er eingereicht und dann beginnt für uns die Zeit des gespannten Wartens. Um den 1. September und kommt dann immer die Veröffentlichung, wer denn ins Finale kommt, oder wer ins Finale gekommen ist. Der Einreichetermin ist meistens der zum 1. August, glaube ich. Am 31. Juni müsste der Einreichetermin sein, zum 1. August muss alles da sein. Im HQ sitzen 2 oder 3 Leckys, die gucken sich alle Einreichungen an, die halt angekommen sind und bestimmen davon eben die Finalisten. Das HQ hat so ein bisschen immer den Anspruch, dass alle Werke zusammen so 1 Stunde Film angeben. Wenn man ein bisschen rechnet, kommt man dann bei 4 Minuten Filmlänge mit 1 Stunde insgesamt auf 60 Finalisten. Auf 60 Finalisten. Das hat bis jetzt, ja, waren es immer 16, außer 2017, da waren es mal 17, aber da gab es auch mehrere Filme, die sehr kurz waren, also die hatten nur 1 oder 2 Minuten. Und dementsprechend mussten sie da ein bisschen reinfuttern. Nach der Veröffentlichung der Finalisten werden die 60 Beiträge weltweit an die Volunteers geschickt. Also es gibt ja bei Groundspeak nicht nur in der Natur, sondern es gibt viele Freiwillige, die daran arbeiten, diese Übersetzungsarbeiten zum Beispiel machen und ähnliches. Die kriegen die geliefert und die versehen die ganzen Dinger dann mit Untertiteln in ihrer Landessprache. Also zum Beispiel weiß ich, dass der slowenische Volunteer sehr aktiv ist, der kriegt dann das gesamte Filmpaket, der kriegt halt die englischen Untertitel und sitzt dann halt da und formuliert das Ganze in Slowenisch um und baut slowenische Untertitel. Dann werden in Slowenien alle GIF-Events mit dem GIF-Film geliefert und mit den slowenischen Untertiteln. Und dann natürlich den Film mit der englischen Sprache und den slowenischen Untertiteln zeigen, wo das da das Verständnis so garantiert ist. Und werden im Vorfeld, also schon ab September, bevor die GIF-Events starten, also wirklich dann zu dem Zeitpunkt, wo die Filme an die Volunteers übersetzt geschickt werden, kriegen die Reviewer, die Dinger wurden parallel schon geschickt. Und die dürfen abstimmen. Jeder, also wie ich es ja mitgekriegt habe, fällt sich da ein bisschen bedenkt, was ich von Reviewern jetzt gehört habe, dass es wirklich so ist, dass jeder Reviewer eine Stimme hat. Also ich kenne die Reviewer-Pärchen, die haben zum Beispiel gesagt, die haben zwei Stimmen, also die konnten im Prinzip zwei Filme als Favoriten festlegen. Und anhand dieser Reviewer-Abstimmung wird dann weltweit der Sieg oder wird dann in der Signal-Award ausgerufen. Das heißt, das, wo die Reviewer sagen, das ist der schönste, der beste Film von den ganzen Finalisten, der bekommt am Ende des Jahres den Siegner-Award. Und für uns beginnt im Hintergrund dann die Planung für das Gefinger den Rhythmus, weil es für uns so ein bisschen Highlight. Wir wollen dann ein bisschen wir haben viel Arbeit da reingesteckt, es soll halt kein 0815-Event sein mit einem Zufall-Leitmann und wir machen was, sondern da wird immer ein bisschen was geboten. Ist dieses Jahr auch wieder eine Empfehlung, wird wieder stattfinden, denke ich. Und da ist es halt das übliche Ding, die Wahnsinn, die man das Event oder so hat. Man muss halt vor Ort bestimmte Zeit, die Technik und was wir halt so gemacht haben, ist so eine kleine Besonderheit. Also wir fertigen Plakate meistens an. Bei uns gibt es Proben und ähnliches. Das kann man nicht dann da. Entweder kann man die als Besucher mitkaufen oder man kann sich da angucken. Und weltweit sieht es wirklich so aus. Die Karte, die ihr jetzt da seht, das ist eine Karte von 2018. Also das ist wirklich. Jeder Event-Button, jedes Icon steht für ein GIF-Event, was stattgefunden hat im letzten Jahr. Und das sind halt die vom letzten Jahr 2008. Man muss bedenken, dass die GIF-Events auch relativ bisher zeitlich gestreckt, also sehr dünn waren, nämlich von einem Donnerstag bis zum Dienstag. In dem Zeitraum mussten die weltweit stattfinden. Dieses Jahr ist man ein bisschen weiter aufgestellt. Dieses Jahr ist es zwei Wochen, also man hat zwei Wochen Zeit, um die GIF-Events durchzuführen.
Ja, ich wollte vielleicht noch drei Worte dazu sagen, überhaupt das ganze Thema Eventplanung. Wie gesagt, GIF-Events machen wir ja seit 2015, haben über die Jahre auch eine ganze Menge dazugelernt, sei es Raumgrößen, ganz wichtiges Thema Gastronomie, da haben wir uns auch schon mehrfach ein Stück weit die Nase gewischt und haben, denke ich mal, inzwischen so ein kleines Kernpunkt gefunden, was so ein Event sauber bei uns planen kann. Ich denke mir jetzt genauso zu, dass wir auch festgestellt haben, erstmal eine saubere Location finden, das kommt dazu und dann geht das los. Listing einreichen, gucken, wie viele Leute brauche ich, welche Technik brauche ich. Und da haben wir, muss ich mal sagen, inzwischen wurde zu unser Gefühl gefunden, ungefähr 4-5 Stunden, bevor das Event dann losgeht, und dann alles aufgebaut, Licht, Technik, Ton, dass das auch alles funktioniert, dass nicht so die kleinen Technikfahnen passieren, wie wir es heute wieder hatten, dass erst der Ton über den Beamer kommt. Aber ich denke mal, inzwischen haben wir das unser Gefühl gefunden. In Summe kommen auf die Cottbusser Events, sag ich mal, 100 Leute ungefähr, zwischen 80 und 100 Mann pro Jahr. Wir hoffen, dass die Tendenz noch ein bisschen steigend ist und der Aufwand, der dahinter steht, wird auch immer wirklich von den Besuchern, doch muss ich sagen, sehr positiv angenommen. Letztes Jahr hat man erstmalig, wie sich zu so einem Kino-Event dazugehört, auch Popcorn dazugepackt. War auch für die Kinder ein ganz großes Highlight. Ja, und ich denke mal, so sind wir auch da noch steigungsfähig.
Wenn die Events schon gelaufen sind, beginnt für uns so ein bisschen wieder so eine Phase der Anspannung, wenn ich es mal vorsichtig formuliere, weil wir weltweit laufen. Und wir kriegen nicht sofort am Ende uns Events gesagt, wie es halt aussieht. Und dann sitzen wir so ein bisschen immer vor den Rechnern und wir gucken so mal querschnittmäßig die Welt, was so über GIF-Events, wo die stattgefunden haben. Und lesen so Logs und diskutieren regelmäßig darüber, wie das Publikum halt die Filme fand. Und das ist jedes Jahr ein Highlight. Dieses Jahr gab es noch eine kleine Neuerung. Es wurde nämlich von Groundspeed der sogenannte Publikumsupport eingeführt. Der Publikumsupport es gab die letzten Jahre immer Kritik, dass die Stimmen der Geocacher nicht gehört wurden, was die Auspreisung eines Gewinns quasi hergibt. Und deswegen ist man dieses 2018 so ein bisschen doppelgleisig gefahren. Man hat noch einen zweiten Publikumspreis ausgelost. Und zwar den Publikums-Choice Award, dieser noch nicht richtig. Leider hat Groundspeed eine externe Plattform genommen. Also es war der Geocacher, der ein Event aufgesucht hat, musste nochmal eine Webseite aufsuchen, sich da eintragen mit seinem Nickname und das Event, mit dem er teilgenommen hat. Konnte dann da eine Abstimmung machen, konnte sagen, der Film hat mir am besten gefallen. Und daraus wurde halt auch nochmal Gewinner bestimmt, sodass es 2018 dann eigentlich zwei Gewinner gab. Den Single Award, das ist der, den wir dafür bestimmt haben, und den Publikum Award, das ist der, was das Publikum bestimmt hat. So, dann ist natürlich die große Frage, was gibt es denn bei so einem weltweiten Filmfestival zu gewinnen? Das ist relativ schnell gesagt. Nicht viel. Die 16 Finalisten, beziehungsweise alle Finalisten bekommen von Groundspeed ein Jahr Premium geschenkt. Aber nicht die gesamte Filmcrew, sondern derjenige, der den Film einreicht, kriegt ein Jahr Premium. Wert 30 Euro. Jeder Finalist bekommt eine aktuelle Giftcoin. Also jedes Jahr gibt Groundspeed Coins raus zum Gift. Und jeder, der halt was einreicht, kriegt halt eine Coin. Bisher war es aber so, dass jeder Einreicher eine Coin bekommen hat. Im letzten Jahr haben sie das geändert. Da haben sie wirklich jeden, der mit auf der Einreichungsliste oben stand, wenigstens eine Coin gestellt. Und diese Coins hatten wir ungefähr einen Wert, also direkt im Geocaching-Shop von 50 Euro. Die mal laufen. Mal 15, mal 17. Und sollte man es dann schaffen und sollte wirklich der Gewinner des Single Award werden, bekommt man 5 Jahre Premium, also nur Wert 150, hört sich jetzt groß an, aber Groundspeed wäre nicht Groundspeed, wenn sie die Cacher nicht kennen würden, also es gibt 4 Jahre drauf, weil der Gewinner hat ja als Finalist schon ein Jahr bekommen. Es ist doch extra so in den Regeln festgelegt, also die kennen ihre Pappenheimer. Ja, 2018 ging der Single Award nach Cottbus, da waren wir sehr stolz und haben uns sehr gefreut und wir würden euch jetzt gerne mal den Gewinnerbeitrag zeigen. Entgegen der aktuellen Entwicklung, was man so bei Geocaching mitbringt, so mitbekommt, so dass so relativ wenig Published noch kommen oder weniger Published als früher, beziehungsweise auch weniger aktive Geocacher unterwegs sind, nimmt die Begeisterung für das Gift zu und auch die Qualität der Souvenirbildchen. Ich habe die mal ausgeschnitten, also man sieht da, also die sind wirklich so, wenn ihr die habt, dann sind die so in meinem Profil drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Rechner noch nicht komisch ist. Und mal ein paar Zahlen, also 2013, 2014 gab es noch keine offiziellen Angaben, weil die halt noch auf der Blockparty in Zierde bei Groundspeed stattgefunden haben. 2015 gab es schon 449 Events in 46 Ländern und es steigt halt dementsprechend an. 2016 waren es 123 insgesamt die Filme, die eingereicht wurden. Die 16 Finalisten wurden dann in 526 Events gezeigt, in 44 Ländern. Und das ist halt ein stetiger Anstieg. 2018 war es dann so, dass es halt Weihnachtseinreitung gab, davon wurden 60 Finalisten bestimmt. Es gab halt über 656 Events und die haben in 58 Ländern stattgefunden. Wir haben es auch erlebt, bei unserem letztjährigen Film haben wir ein paar TBs so im Film platziert und der TB unten, ich habe nicht den Discover-Code, sondern ich habe den TB-Code unten eingefügt, der hat für den Film innerhalb von 3 oder 4 Monaten hat er knapp 2500 Discover-Logs eingefangen. Also es ist wirklich so, dass der Film sehr, sehr oft geguckt oder sehr, sehr gut oft geguckt wurde. Steffen will was zeigen,
oder? Naja. Ich sag mal, auch die Sieger von Groundspeed, nichts Virtuelles neben dem Kreuz oder nichts Physisches neben dem Kreuz zum Anfassen gekriegt haben. Es gab letztendlich nur diesen goldenen Single Award in digitaler Version für die Sieger. Da haben wir uns gedacht, wir wollen trotzdem was haben. was wir anpassen können, uns auch selber mal in den Schlagband stellen können. Ja, Geocacher sind auch immer mal so ein bisschen diese Token-Fanatiker, Geocoin-Fanatiker. Wir haben uns einfach mal überlegt, wir haben für uns selber so einen eigenen Pokal für uns gemacht. Einmal in groß, so wie er hier vorne auch zu sehen ist, mit einem TB-Code hier hinten auch zum Discover, sehr gerne. Und das Ganze natürlich auch noch bei der kleinen Version, alles zu sehen in der weltgrößten GIF-Ausstellung mit Zwinkern, die bald hier zur Verfügung gestellt hat und die gerne auch nochmal begutachtet werden kann.
Ich muss dazu sagen, ich deklariere die einfach als weltgrößte GIF-Ausstellung, weil der Kleiner bisher eine größere präsentiert hat. Deswegen bin ich da einfach mal so dreist. Das sind, also ich bin GIF-Fanboy, ich mag das GIF, ich finde es toll, also dass diese Motivation von Geocachern halt doch so wie viel auf die Beine gestellt wird, einfach für im Prinzip 4 Minuten Film nachher und nicht nur was uns betrifft, sondern auch die Beiträge der anderen, die man so sieht. Und da sammelt sich über die Jahre viel Zeug an. Also wir haben jetzt hier einfach noch so ein paar Requisiten mitgebracht, unter anderem haben wir 2018 haben wir ein neues Boom-Team bekommen, nämlich unsere Standfrau, die steht da oben. Und hier könnt ihr euch dann mal so ein paar Requisiten vom GIF angucken, beziehungsweise was so weltweit eben bei den Events so an Token und so weiter auch durch unterwegs oder ausgegeben wird, kann man sich alles da so anschauen. Und in dem Koffer sind bis auf eine, alles was an GIF Geocoins unterwegs ist weltweit, ist von jeder Exemplar mal dabei. Also eine fehlt mir noch, den Rest habe ich dann, da könnt ihr euch dann angucken. Gut. Genau, ihr habt jetzt eine Präsentation gesehen, alles was da irgendwie in digitaler Form interpretieren könnte, also die Links zu den Events, die Links zu den Filmen, die Links zur Geocaching-GIF-Seite und so weiter und so fort, hier hängt ein Plakat oder Zettelchen, da ist ein QR-Code drauf. Wenn ihr diesen QR-Code einscannt, landet auf einer Seite von gclausitz.de, das ist ein Blog, ein regionaler Blog, und da ist das nochmal ein bisschen schöner aufbereitet, da habt ihr die Links direkt zum Anfliegen. Also einfach QR-Code scannen, dann könnt ihr euch das alles nochmal zu Hause in Ruhe angucken. Die Präsentation werden wir auch noch mit aufstellen. Ja? Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das ist eure Aufmerksamkeit.
So, und kommt ein bisschen spät. Aber besser früher, besser spät als nie. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Wir sitzen im Auto, wir sind auf dem Rückweg. Und jetzt habe ich erstmal, muss ich jetzt eine Pflicht erfüllen. Ich habe nämlich jemandem versprochen, dass er Hallo sagen darf.
Hallo!
Ja, mein Sohn. Ja, und die Sandra ist dabei.
Hallo!
Und wir haben jetzt die Ehre, wir dürfen hemmungslos ablästern über das Event, weil das Event ist vorbei. Und die Owner können uns jetzt quasi nicht mehr direkt, deswegen können wir jetzt sagen, was wir davon halten. Willst du anfangen?
Ich will anfangen.
Möchtest du anfangen?
Nein, das mache ich
nicht. Ladies first.
Ladies first, okay. Also, das war ein ganz nettes Event. Ich war noch nicht in Weißwasser zum Event. Aber es gab ja die Cottbuser Gift-Crew, die einen Vortrag gehalten hat. Ja, es war okay. Wir haben die 3 Filme gesehen und... Nein, Scherz beiseite. Sehr informativ.
Du bist witzig.
Ansonsten gab es dann noch eine Führung übers Gelände. Und ganz viele nette Geocacher. So, jetzt darfst du deinen Senf dazugeben.
Ich möchte eröffnen mit einer Lüge. Weil mir nämlich gesagt wurde auf dem Event, man fährt von Cottbus nach Weißwasser eine halbe Stunde. Und das stimmt gar nicht. Ich habe gerade aufs Navi geguckt, eine Dreiviertelstunde ist es nämlich. So. Aber das ist nicht so wichtig eigentlich. Eigentlich ist es nur eine Nebensächlichkeit. Egal. Ein schönes Event, tolle Location, interessante Location. Riesengroßes Fabrikgelände. Also als wir angekommen sind, riesengroße Mauerfront. Irgendwo war ein Eingang, da war liebevoll ein kleines Schild angebracht mit Geocache-Event. Schriftgröße.
Das stimmt.
20, 30 vielleicht Maximum. Nee. Auf dem A4-Blatt. Also es war schwer zu sehen. Aber es hat uns nicht davon abgehalten. Wir haben es trotzdem gefunden. Sachen ausgepackt, haben dann aufgebaut. Wie Sandra schon gesagt hat, wir waren ja quasi... Ja, nee, ich finde das doof. Nee, wir waren keine Special. Nein, wir waren Vortragende. Also wir wurden quasi eingekauft für ohne Geld. Wir sollten einen Vortrag halten zum Thema GIF beziehungsweise zur Cottbuser GIF-Teilnahme. Und das machen wir natürlich gerne. Und ja, dann haben wir uns mit Steffen da vorne quasi die Münder trocken gequatscht. Ich glaube, ich werde ein bisschen was davon noch reinschneiden, beziehungsweise wenn er das jetzt hört, habe ich das schon lange reingeschnitten. Kann ich doch sagen. Sag was.
Ich habe Schrauben gesammelt.
Ja.
Das ist ein Haufen Weiser.
Gut. Das freut mich. Für dich. Ja, wir haben uns die Münder trocken gesprochen. Ja, haben so ein bisschen was erzählt, was gibt's so Allgemeines und so weiter und so fort. Wie gesagt, das habt ihr alles schon gehört. Es wurde wohl gestern Abend noch kurzfristig umgeplant. Ich hatte von der Orga-Crew hatte ich mal Bilder bekommen, wie die Bühne aussehen soll. Und war jetzt ein bisschen überrascht, dass die Bühne ganz anders aussah. Da gab es vorgestern noch eine Umplanung, die haben ein Konzert heute. Und wir mussten dem Konzert weichen. Naja, ist halt so. Trotzdem, was wir da hatten, war schön. Also wir hatten im Prinzip eine große Leinwand, eine gute Anlage, eine gute Soundanlage. Obwohl der Sound wohl nicht so optimal war. Ich habe gehört, das Mikro hätte lauter sein müssen. Wir waren schlecht zu verstehen. Ich muss eigentlich so sagen, ich habe das von einem älteren Mitmenschen gehört. Liebe Grüße, Roland. Keine Ahnung, ob das wirklich so war oder nicht. Sandra, waren wir gut zu verstehen?
Ja, ich muss mal sagen, manchmal warst du näher am Mikro, manchmal nicht. Oder es lag an der Anlage.
Das war bestimmt das Mikrofon. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Und Steffen hat da rumgefummelt.
Aber die sind selber schuld. Die hätten einfach mal weiter vorne sitzen können, anstatt da hinten.
Ja, und Steffen war selbst schuld, weil er da rumgefummelt hat.
Also es war audiotechnisch war es recht interessante Geschichte, weil es so ein langer Schlauch war vom Raum her. Also ein riesengroßer, langer Saal, aber ich weiß nicht, was er gewesen sein. 6 Meter vielleicht breit, 7 Meter vielleicht breit. Hm. Aber wirklich lang. Also 50 Meter, keine Ahnung.
Na, normalerweise ist es ja ein Club.
Also das... Normalerweise war es ja mal ein Glaswerk.
Ja, aber ganz, ganz weit.
Nein, jetzt ist es ein Club. Ja. Ja, wir haben die Filme gezeigt. Ich hätte bei der PowerPoint-Präsentation darauf achten sollen, dass die Filme irgendwie groß... Oh, ein Junggesellenabschied, glaube ich, oder? Schön. Ich hätte bei der Präsentation darauf achten sollen, dass die Filme groß gezeigt werden. Fiel mir dann so auf. Was willst du denn sagen?
Die Filme haben wir schon 1000 Mal geschaut.
Die hast du schon 1000 Mal gesehen.
Ja, und Papa und alle haben das schon 1000 Mal gesehen.
Weil ich dich immer zwinge, die vorm Schlafengehen zu sehen.
Schon 20 Mal. Ja. Schon 120 Mal.
Die Mädels haben es noch nicht gesehen und die wollten sie zu Hause.
Genau.
Wollen sie aber nicht.
Und wir haben nämlich QR-Codes ausgelegt oder ausgehangen. Da haben sie eine Internetseite gefunden, bei GC Lauditz, und da haben sie das schön gefunden. Jetzt sei nicht so destruktiv, du kleine Murksemaus. Dann nehme ich dir deine Brause weg. Kaum trägst du rote Brause, wirst du so ein Stiesel.
Was kann ich dafür, dass es
nicht aussetzen
darf? Das ist Stieselbrause.
Das ist Stieselbrause. Ich nehme alles zurück. Entschuldige bitte, du kannst ja gar nichts dafür. Übrigens, schönen Gruß an Obi. Der heute leider nicht mit konnte, aber ich glaube, wir haben ihn würdig vertreten. Ich habe 2 Bratwürste gegessen. Eine für mich, eine für Obi.
Und eine für mich.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Ich habe 20 gegessen. 230.
So.
Und 230 Schnitzel.
Dankeschön. So, darf ich jetzt wieder?
Ja.
Dankeschön.
Kocher.
Wo war ich stehen geblieben? Ja, dann gab es beim Event eine schöne Geschichte, die haben ein Quiz gemacht. Also man hat ein Blatt gekriegt. Ich lass mal Sandra erzählen.
Wir haben ein Blatt bekommen und da gab es so Bilder drauf und die musste man auf dem Gelände finden und dann Fragen dazu beantworten. Ich habe glaube die Hälfte gefunden. Das Ergebnis konnte man schon von Anfang an ablesen.
Du darfst spoilern.
Na, nee. Die Leute sind, nein, Quatsch. Wir waren ja auf diesem Werksgelände von Telux und das Lösungswort bezog sich darauf. Und der
Telux Spezialglas.
Genau, der war so frei und hat, naja, keine Zeit hatte, um rüberzulaufen, sich mal die ganze Lösung ausgeborgt.
Ich musste die Bühne aufbauen.
Ja, das sage ich ja, das ist voll legitim.
Ja, gut.
Das musste alles Steffen machen. Papa hat nur in Ruhe seine Bratwurst gegessen.
Da zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keine Bratwurst. Hör auf, mich hier reinreiten zu wollen. Und du hast was bekommen. Du hast nämlich ein tolles Logbuch. Und was hast du noch gekriegt? Ein Logbuch und einen tollen Zollstock.
Und Sandra hat halt nur draußen gespielt mit Kreide.
Was? Nee, das ist Verleumdung.
Und sie hat mein, und ich habe heute seinen Namen durchgestrichen.
Kind.
Hast du nicht geschafft?
Schweig stille jetzt.
Nur mein nicht.
So, es gab dieses tolle Quiz, das war ganz cool. Und was hatten sie noch? Sie hatten ein Kuchenbuffet aufgefahren. Es wurde gegrillt. Und was ich sehr, sehr cool fand, die haben Stationen aufgebaut. Ich habe ein bisschen was davon fotografiert und haben so ein bisschen was in Richtung positive Oderschaft oder Kescher. Also es gab Stationen nicht geeignete Verstecke. Da waren halt so ein paar Beispiele für blöde Dosen, die halt einfach nicht wasserdicht sind oder ähnliches. Dann gab es halt eine Station mit guten Dosen, wo halt tolle Sachen da, die man sich so angucken konnte, tolle Verstecke. Und dann war eine kleine Station mit Kletterzeug, dann war eine Station mit Lockpicking, dann war eine Station mit Angelcaches, dann war eine Station, was hatten sie noch? Dann hatten sie etliche Kisten, also in dieses Kreuzworträtsel waren auch Kisten eingebaut oder Caches eingebaut, die da vor Ort rumstanden. Eins unter anderem war so eine große Kiste. Da waren Stricke drin. Und man musste eine bestimmte Anzahl von Stricken hochziehen, beziehungsweise
drei Stück.
Bestimmte Stricke hochziehen.
Und dann kommt so eine Klappe hoch und dann kommt die Dose, da kann man die Dose hochziehen.
Genau, da kam die Dose raus, auf der Dose stand eine Hinweiszahl. Und was hast du noch an dem Tisch jetzt zum Schluss gespielt? Warte. Wo du dachtest, dass die Perle rauskommt oder die Kugel rauskommt?
So ein Rohrenspiel, da muss man die Kugel rausholen, das war aber nur eine Schraube.
Das war so ein eine
Geocaching-Schraube.
Ja, das war so diese Plaste Wasser Waschbeckenabflüsse halt in so einer riesigen Konstrukt verbaut, ineinander schließend. Da wollte irgendwo durch hin und her bewegen und drehen und so weiter, musste man dafür sorgen, dass halt die Schraube irgendwann rausgefallen ist. Das hat aber Spaß gemacht. Also du hattest Spaß dabei. Ich habe es genau gesehen.
Tom Diver hat er abgekürzt. Er hat da immer den Deckel hinten auf.
So eine Sausack.
Ja.
Cheater. So ein alter
Schummler. Wir sind jetzt gleich zu Hause.
Sind wir nicht. Wir sind ja gerade erst ein Döber.
Wir sind zu Hause. Mit einer Brause. Trinken eine Brause.
Du trinkst weiter deine Stieselbrause.
Hey, ich trinke Cola.
So, was gab's denn noch? Dann gab es eine große Führung. Und ich würde mal sagen, das mit der Führung schneide ich jetzt rein. Aber ich schneide nicht alles rein, weil viele Passagen dabei sind, die so nicht gut sendbar sind. Also ich glaube, die sind langweilig, weil da viele Laufstrecken dabei sind, wo man sowieso nichts versteht. Ich werde mal ein paar Sachen suchen, die der Vortragende oder unser Führer da vor Ort, wo man den gut hört, wo man gut was mitnehmen kann, die werde ich mal rausnehmen und werde die mal hier reinschneiden.
Sieht man, wenn man zum Auto rausfährt, die ganze Häuserzeile, dahinter waren die Beamtenhäuser, das sind die schönsten Häuser gewesen. Auf dem Gelände der Telux befindet sich auch die sogenannte Badeanstalt. Das waren dann für die Mitarbeiter, dass sie auch baden gehen konnten. Da konnten sie mit der Familie hingehen, beim Portier sich den Schlüssel holen und da gab es dann eine große Badeanstalt oben. Man sieht auch noch den Wasserturm. Also hier sind wir in der Hafenwerkstatt. Der Hafen ist ein ungebranntes Tongefäß. Muss man sich vorstellen, die Rohmasse kam runter. Im Keller unten wurden die Häfen gebaut. Da können wir jetzt leider nicht runter. Und dann kam die Rohmasse. Das sind so eine Meter breit und so eine flache Wurst. Die kam dann hier runtergerollt. Dann wurden sie geformt und zum Trocknen jeweils in die Lager gefahren, links und rechts. Also hier wurde in den Hafen rein, kam das Glasgemenge, bevor es in den Ofen reingeschoben wurde, zum Schmelzprozess. Und dann haben die das Glas abgeschöpft. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Hier vorne auf dem, wenn Sie links rüber schauen, da gab es früher einen großen, sagen wir mal, das ist so ein Drehkreuz für Eisenbahn. Also es war ein Schienennetz auf dem kompletten Gelände damals und hier gab es auch eine Kokserei. Die haben im Grunde genommen dann den Koks angeliefert, der wurde hochgezogen und dann dadurch Dampf hergestellt, Wasser erhitzt und die Öfen betrieben. Ja, dann gehen wir mal hier vor. Die Hafenstube ist aber normalerweise die Formwerkstatt, aber wir wollten es extra als Hafenstube lassen, damit man Sachen hinterfragt. Also das ist die Formwerkstatt. Und die Formwerkstatt bedeutet, wir haben die Formen, nicht für die manuelle, sondern für die maschinelle Produktion, Das ist eine Gussform und die haben sie mit Graphit ausgepinselt. Also die haben da die Formen hergestellt und die gingen dann hinter in die Produktion, wo sie dann in die Maschinen eingesetzt worden sind, wenn neue Lampenkörper zum Beispiel gebraucht worden sind oder Formen kaputt gegangen sind. Dann wurde das da hergestellt. Auf der rechten Seite das größere Haus, das ist im Grunde genommen der Lehrofen gewesen. Da war die komplette Lehrlingsausbildung drin, weil die haben immer sukzessive Nachwuchs sich selber rangezogen, weil Glasmacher selber ist wirklich ein hartes Brot gewesen und ein ganz schwerer Job. Weil es wirklich Temperaturen und auch was so eine Stange wiegt, vielleicht neigt ein Hammer welche nach hinten, muss man mal schauen. Das ist schon ein bisschen was und dann noch ein Glasklumpen dran, das ist schon nicht so einfach. So, jetzt gehen wir mal rein in das Lager. Also hier hat es gebrannt, deswegen sieht das relativ neu aus. Da unten sieht man noch die älteren Balken. Und später mal wird hier auch ein Toilettenbereich und wir werden uns ein Stück weit erweitern mit Garderobe, Kasse und noch Workshop-Räume. Das kommt dann hier rein. Und jetzt gehen wir in die rote Kuppe. So, wir rollen eigentlich das Feld jetzt von hinten auf. Die rote Kuppe bedeutet,
sind die nicht kalt?
Ich denke mal, diese Lampen, kennt die noch jemand?
Ja,
nee.
Die
Rotlichtlampe.
Genau, deswegen die rote Kuppe. Also hier wurde diese rote Farbe auf das Glas draufgebracht. Mit diesen Bürsten wurde vorher sauber gemacht, das Glas. Und dann wurde im Spritzverfahren die Farbe draufgebracht und dann nochmal eingebrannt. Also wir nutzen das jetzt als Weinkaraffe. Da haben wir noch haufenweise da. Ja, und man sieht eben halt auch, wie viel Ware hier noch rumsteht. Und da sind wirklich noch, also das ist ein anderer Farbton. Das sind, ja, gehen wir mal weiter hinter. Wir haben weit über 2000 Menschen gearbeitet, wir sind im Altwerk. So, jetzt sind wir am ganz markanten Punkt. Und zwar, wenn wir jetzt hier entlang gehen, sehen wir so eine Rillen in dem Fußboden. Und zwar haben die da das Glas gezogen. Das war die Rohrziehanlage. Mit dieser Rohrziehanlage, das waren Ansätze für die Bildröhrenproduktion. Also die haben im Grunde genommen hier die Halsansätze gemacht. Und zum Schluss wurde dann die Komplettierung in Czernice im Fernsehkolbenwerk weiter fortgeführt. Also hier wurde da wirklich noch Handarbeit die Rohre langgezogen. Ausgenommen, dann in Schamotte zugemacht, ringsrum eingeklebt und hier drinnen stand der Hafen. Und da sind die rein, haben das Glas rausgeholt. Hier hat der Einträger, der Glasmacher, hat meistens so dann gesessen und hat Mund geblasen, das Glas. Und das ist ein Temperofen. Da war dann im Grunde genommen, ja, was man sagt, auf Temperatur, damit das Glas nie bricht. Da wurden Sachen runtergetempert oder zum Teil auch hochgetempert. Ja, die Dächer bei diesem Gebäude ist einfach so, dass die Wärme nach oben abziehen kann. Also wir hatten hier Weihnachten 2005 eine Veranstaltung mit knapp 3000 Menschen und wir hatten das Problem, also wir haben oben überall Planen reingemacht. Wir hatten hier insgesamt 39 Großheizer von den Modellen, die wir drüben gerade laufen hatten. Und wir haben es nicht geschafft, diesen Raum warm zu bekommen. Das waren ja pro Heizung 130 kW mal 39. Deswegen, die Dächer sind so gebaut, dass wirklich die Wärme nach oben ab kann, aber die hatten hier Temperaturen um die 50 Grad. Wenn die reingegangen sind, natürlich auch wieder mit Kreis. Das ist alles immer Blechdecke gewesen. Und man sieht so hier, die Frischluft wurde permanent Frischluft reingeblasen, weil sonst hätte man das überhaupt nie ausgehalten. Hier waren die Sanitärbereiche oben. Also wie gesagt, im kompletten Werk waren weit über 2500 Menschen beschäftigt. Und drüben im Neuwerk, was auf der anderen Seite ungefähr 200, 300 Meter weiter hinten ist, nochmal so viel. Derzeit macht die Telux noch Gemenge für Bohemia und für Kristalliker. Also Gemenge, was die dann zum Schmelzen nehmen, das wird noch hier hergestellt. Ja. Aber ansonsten passiert nichts mehr. Was wir jetzt derzeit überlegen, auf den Markt zu bringen mit der Telux gemeinsam, das sind Glas-Trinkhalme, weil durch die Produktion von der H7 und von der H4 sind noch 70 Tonnen Rohglas da, in Röhrchen schon. Die müsste man jetzt nur schneiden und verschmelzen. Das ist hochwertiges Glas und nicht so ein Glas, was derzeit Trinkröhrchen auf dem Markt sind. Das hat auch was mit der Zusammensetzung zu tun, dass es hart war. Das geht nicht so leicht kaputt. Also wir überlegen, ob man das gerade in der heutigen Zeit ein Stück weit in Produktion geben, weil halt alles noch da ist. Also palettenweise sind die Glaslöcher noch da, die bräuchte man nur auf Länge drin abschmelzen, rein in die Verpackung und verkaufen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant wäre, vor DDR-Zeiten war es so gewesen, da haben sich die Glasmacher für bestimmte Aufträge eingekauft. Also das waren keine Beschäftigten in dem Werk, die waren alle freie Meister und die haben dann ihre Crew zusammengekauft. Die haben gesagt, ich will den Einträger haben, ich brauche die und die Helfer mit dazu. Und dann hat der Werkmeister angerufen, der Ofen ist frei, du hast jetzt eine Woche Zeit, die Produktion von 30.000 oder 30, weiß ich was, von Glaskolben durchzuführen. Und dann haben die natürlich manchmal so lange, wie der Ofen gehalten hat, das Glas rausgeholt. Das kann um 6 Uhr Nachmittag Feierabend gewesen sein oder 4 um 3 oder 4. Dann mussten die durcharbeiten, weil dann war die Marge durch. Also es waren Glasmacher, war wie, kann man sagen, privater. Also das ist so ein Wurf. Einmal feuert, früher mit Dampf und dann mit, was hat man, flüssig, Sauerstoff oder flüssig, irgendwie riesengroße Tanks und dann haben die da die Wärme also zur Verbrennung zugeführt und dann wurde hier unten im Grunde genommen das Feuer gemacht und diese mobile Lüftung, die haben die hin und her gefahren. Also mit den Rohren, dann haben sie wieder ein bisschen Dampf reingegeben, damit sie den Ofen hochheizen kann. Und wenn die einmal eine Füllung hatten, also einen neuen Ofen eingesetzt haben oder neu geformt haben, da hat das im Durchschnitt einen Monat gedauert, bevor die richtig reines Glas rausholen konnten. Also der Rest war alles Ausschuss, erstmal Ausschuss produziert. Der wurde dann wieder gebrochen, wieder anteilig in die Schmelze mit dazugegeben. Aber das hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, ehe man da ja, wirklich reines Glas rausholen konnte. Man sieht schon die ganzen Schamottesteine, die sind die selber erstmal wieder orientiert. Da ist noch ein großer Glashaufen, wo wir die Klumpen hergeholt haben, wo ein Ofen ausgelaufen ist. Das war auch noch gefährlich. Das kann auch passieren, wenn der Ofen mal geklappt ist. Dann ist wirklich die großen Öfen, dann ist das Glas ausgelaufen. Dann gab es natürlich einen riesen Ärger und ja, dann konnten wir dann um das rausgegangen. Hat zu den Öfen vielleicht mal jemand noch eine Frage?
Ja.
Ja?
Wie lange war das hier alles noch intakt?
Also, wie lange also der Bereich hier hinten.
Oder generell
im ganzen Areal? Im ganzen Areal. Also zum Schluss haben die im Altwerk gar nichts mehr außer Gemenge hergestellt. Das wurde alles schon im Neuwerk drüben gemacht. Und da wurde dann nochmal versucht, auf die H4 und die H7 zu gehen.
In welchem Jahr
war das? Also drüben war Schluss. Für die Süden, wann fing das an? 2.0?
Ach so, so spät.
Ja.
Wann war
Ach, das war Anfang 2000. Also vielleicht auch noch eine Sache, das hat mir der Betriebsleiter erzählt, da wo wir vorhin drinnen waren, in der Hafenwerkstatt, da gab es eine Brigade, also die haben da die Häfen hergestellt, die waren eigentlich schon lange gekündigt, das haben die bloß nie gewusst, also die haben die Kündigung nie ausgehändigt, die sind jeden Tag auf Arbeit gekommen, haben sich hingesetzt, hoch die Tassen und da waren gar keine Maschinen mehr drinnen, weil die Maschinen haben sie schon abgebaut und verkauft gehabt. Also das war sehr lustig, was macht ihr denn hier? Dann haben sie gesagt, na wieso, wir haben da noch einen Arbeitsvertrag, aber die hatten keine Maschinen mehr. Also das ging dann alles platz nach der Wende und ja.
Also kurz nach der Wende war dann auch
quasi... Sukzessive wurde runtergefahren. Zum Schluss hatten die noch 150 Beschäftigte und dann ging es auf, glaube ich, runter. Dann waren 0 Stunden gewesen und dann waren nur noch 30 Leute für Gemenge da, die das Gemenge hergestellt haben. Und jetzt sind, glaube ich, noch 15 Angestellte in der Gemengeproduktion.
Immer noch, ne?
Ja, das wird immer noch hergestellt. Wie gesagt, für meistens Bleiglas, für Kristallika und für tschechisches Bohemia-Glas.
Reduzent.
Noch Fragen zum Glas? Also unter anderem wird es mit Arsen versetzt, das Glas. Also das ist ja alles kein Problem mehr. Das war vorne in dem Bereich, wo... Ein Großteil ist schon abgerissen. Das war, wenn man reinfährt in die Telok, sieht man so eine komische Baracke. Da stand eigentlich damals mit das größte Gebäude auf dem Hof. Und da wurde im Grunde genommen noch damals mit Arsen gearbeitet. Der Glasmacher hat übrigens geprüft, ob das Verhältnis gut stimmt. Der hat mit dem Finger rein und abgelenkt. Also, ja, die sind halt alle wirklich nicht mehr so alt geworden. Ne? Also was auch groß, was ein Grund war, wo viele dran erkrankt sind in der Hafenwerkstatt, das war an Staublunge. Also die Leute sind auch nie alt geworden. Ne? Mit dem Stäuben. Okay, ja. Ansonsten, ja, haben wir hier eigentlich so gut wie alles durch.
Ja, das war quasi das Aufgenommene. Die Führung an sich fand ich recht interessant. Ich fand es interessant, dass der Führer derjenige ist, der das soziokulturelle Zentrum jetzt betreibt. Also im Prinzip der gar keine richtige Verbindung, eine echte Verbindung zu dem Glasberg hat, weil er mal da gearbeitet hat oder da irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie tätig war, sondern ja, er ist halt jetzt Mieter an dem Ding und der führt halt rum. Bisschen bedenklich, nee, nicht bedenklich, wie will man es sagen, bisschen komisch fand ich, bisschen bedenklich fand ich, dass der uns durch die ganzen Produktionsanlagen, da liegt im Prinzip wirklich das Material rum von früher oder beziehungsweise das Material, mit dem aktuell gearbeitet wird, und wenn da überall irgendwelche Paletten rumstehen mit irgendwelchen Chemikalien, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, da wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, Chlorgas oder keine Ahnung, was rumstehen, aber irgendwie ist es doch schon komisch, man bewegt sich da an diesen alten eingerußten, eingedreckten Hallen und eingeguckt. Ja, hat halt voll das Lost Place Feeling. Trotzdem war es sehr, sehr interessant. Also er wusste viel zu berichten, gab es einen großen Leerofen und so weiter, habt ihr alles gehört. Ja, also die Führung war cool. Und im Anschluss an diese Führung hat er mir noch ganz kurz Rede und Antwort gestanden, weil mir nicht so richtig klar war, was er für eine Funktion da spielt. Und das würde ich jetzt mal reinschneiden.
So, kann ich Sie noch ganz kurz?
Ja.
Nochmal, also Sie sind nicht im Verein.
Ich bin im Vorstand des Vereins Mobile Jugendarbeit und Soziokultur und Leiter vom soziokulturellen Zentrum. Okay.
Und Sie sind im Prinzip Pächter bzw. Mieter hier in diesem Objekt?
Ja, wir haben für 25 Jahre einen Mietvertrag für den Bereich. Also das geht ungefähr bis zu dem, das ist der Wasserturm dahin. Mhm. Da ist das der Tank drin. Bis in dem Bereich geht das. Auf oberer und unterer Ebene. Unten kommt ein Jugendtreff rein. Hier ist, wie gesagt, die Hafenstube. Oben ist der Saal, der etwas größer ist. Und wir machen hier Projekte altersübergreifend.
Haben Sie sich verpflichtet, irgendwie das historisch aufzubereiten beziehungsweise irgendwie weiterzuführen? Oder ist das jetzt einfach draus entstanden, weil Sie ja soziokulturell sind, sondern es ist Kultur?
Nee, das soll sich schon wiederfinden, weil wir spielen auch mit Absicht, im Grunde genommen mit dem Thema Glas auch. Also wir hatten im vollen Jahr das erste Mal hier den Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Telux unter dem Motto Weihnachten in der Glasmacherstadt, weil sich das Gelände der Telux ist ja fast wie eine Stadt in der Stadt. Es ist räumlich getrennt ein Stück weit durch Zäune, durch die Bahnlinie, und man kann schön reingehen, und im Grunde genommen wollen wir natürlich auch die Industriekultur ein Stück weit in Szene setzen. Also wir können gerne noch mal, wenn Zeit ist, vielleicht mal unten reingehen, aber
Die ganz, ganz kurze Frage, Telux, das ist eine große DDR-Glasfirma,
Nach der Wende wurde die Telux gegründet, davor hieß es Spezialglaswerk Einheit.
Ah, okay. Und das, die hat dann im Prinzip wahrscheinlich über Treuhand dann das Ganze.
Ja.
Ah, okay, gut.
Gut.
Dankeschön.
Kommen wir nochmal rüber.
Alles
nichts
klar.
Zu danken.
Danke.
Ja, so viel also zu dem Objekt. Interessante Geschichte, soziokulturelles Zentrum, kann man sich ruhig mal angucken. Ich glaube, die machen viel auch Kulturveranstaltungen. Abschließend, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Es gab Bratwurst, Unterhaltung, Spiel, Spaß, alles Mögliche, was man so braucht.
Da waren nur zwei Spielzeuge und der Tischkicker war total staubig.
Na, der Tischkicker war bei der Rundführung damit, nicht? Beim Rundgang.
Ja, und damit wollte ich spielen.
Okay.
Und das sind alte Figuren.
Angekündigt waren noch eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell. Das ist jetzt, hat nicht stattgefunden. Ich vermute mal, weiß nicht, ob es Wetter oder.
Ja, die haben gesagt, das Wetter wäre doof. Das stimmt aber gar nicht.
Lieber Hörer, Kinder, sie geben so viel. Es sollte ja so ein bisschen das Vorstellungsevent vom Team Lausitz sein. Warst du schockiert, Sandra? Also, oder, nee, nicht schockiert, überrascht?
Nö. Das hatten wir schon mal irgendwann mal besprochen, wer da zugehören könnte.
Okay, also ich war jetzt auch nicht so. Also es stellte sich bei mir nicht der Wow-Effekt ein. Ach, der oder die ist auch dabei? Das war nicht so, das war im Prinzip klar.
Ja. Sie machen ja nicht das erste Mal einen Cash. Wenn man sich da zusammentut, ist doch okay.
Ja. Man muss sagen, halt dieses Team Lausitz hat wirklich was Cooles auf die Beine gestellt mit dieser Cash-Runde, mit dieser Groß-Cash-Runde, die sie hat. Wie hieß denn? Die haben einen Namen, nicht?
Matrix, 81er Matrix.
Ist das die einen? Haben die einen
81er Matrix? Ja, und dann haben sie noch diese WM. Ach, wie heißt denn die? Wenn es mal wieder länger dauert.
Ja, wenn es mal länger dauert. WMLM oder so. WMLD, glaube ich. WMWLD.
Das ist richtig.
Na, gerätselt haben wir schon ein bisschen, kann das sein?
Ja, gerätselt schon, aber es hat sich noch nicht die Chance ergeben, da mal hinzufahren und sich die Zeit da so zu verdrängen.
Stimmt, wir hatten das mal vor. Na, mal schauen. Ja, nee, auf jeden Fall, schöne Geschichte. Gerne wieder. Weißwasser ist auch nicht so weit weg. Ist natürlich mehr als 30 Minuten.
Wir haben heute
Minuten.
Einen Knochenkopf gefunden, der aus Gummi war.
Der Schädel?
Ja.
Der gehörte zur Requisite bei unserem Vortrag. Das war nämlich vom zweiten, von unserem zweiten Giftbeitrag war das nämlich der älteste Geocache der Welt.
Und Papa ist ein Nagel reingetreten in so einen Geocaching-Film.
Und Mogel hat
das war aber nur die Puppe.
Und Mogel hat geschrien, genau. Ich schneide ihn mal rein. Mit diesem Schrei. Entlasse ich euch quasi und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi!
Tschüss!
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.